Da sind wir wieder bei Kreisab auf Sportradio 360, Episode 12 mittlerweile, und ich begrüße schon wieder einen neuen Gast, Rufen Möller vom Flensburg Avis. Hallo.
Hallo.
Und wie immer darf auch Christian Stein von Handball World nicht fehlen. Ich grüße dich.
Hallo Sascha, hallo Rufen.
Wir wollen mal im hohen Norden anfangen, Rufen. Hängen denn die Fahnen jetzt bei der SG Flensburg nach der Niederlage in Hannover am Wochenende irgendwie auf Halbmast, oder wie ist die Stimmung im Moment?
Ja, also die Stimmung ist definitiv nicht so gut nach jetzt zwei Bundesliga-Niederlagen in Folge. Also bei der SG hat man sich halt den Start oder den Wiederstart nach der EM anders vorgestellt und hat halt jetzt nach dem Spiel gestern im Grunde die Meisterschaft komplett abgeschrieben. Also dementsprechend, ja, Fahnen auf Halbmast ist nicht so verkehrt.
Nun weiß man ja, dass die Spieler generell erst sagen, ja, Meisterschaft, THW Kiel ist da immer noch der Top-Favorit. Wie siehst du das als Journalist, der da in der Gegend arbeitet?
Also ich glaube, man kommt halt nicht drum rum, den THW immer ganz vorne mitzusehen, wobei Flensburg in dieser Saison in meinen Augen, wenn man sich den Kader anschaut, halt die große Chance hatte, ganz vorne zu landen. Natürlich kommen jetzt aktuell wieder Verletzungssorgen dazu, das weiß man vor der Saison nicht, aber Flensburg hat ja auch schon in der Hinrunde ein, zwei Punkte liegen gelassen, die man halt nicht liegen lassen darf, wenn man wirklich ganz vorne angreifen will.
Ich habe mir das Spiel extra nochmal in der Wiederholung angesehen und war doch erstaunt, dass Lubomir Franjes da vor allem in der zweiten Halbzeit kaum gewechselt hat. Gerade in Thomas Mogensen wirkte aus meiner Sicht schon ziemlich am Ende seiner Kräfte. Da waren dann auch mehr oder weniger immer wieder die gleichen Aktionen, wo man dann in der Abwehr hängen blieb. Fehlt da dem Trainer das Vertrauen in die zweite Garde derzeit? Wirkt zumindest so.
Ja, gebe ich dir recht, das wirkt so. Lubomir Vranjes hat so seine ganz eigene Vorstellung, wie so ein Spiel laufen soll, glaube ich. Und ich weiß nicht, ob das mangelndes Vertrauen in die zweite Garde ist, aber er hält dann einfach gerne irgendwie an einem Plan, den er sich vorher zurechtgelegt hat, fest. Und dass er gestern da wenig gewechselt hat, kann ich mir dann halt nur so erklären, dass also ein Holger Glandorf und Michael Knutzen, die sind angeschlagen gewesen, und dass er dann einen neuen Mann wie den Goran Bogunovic ganz draußen lässt, hängt dann, glaube ich, damit zusammen, dass er da dann noch nicht so, dass er den noch nicht so weit sieht, dass er da irgendwie kein Risiko gehen will und dann an Altbewährten festhalten will. Wobei dann natürlich die Frage ist, wie viel Risiko ist es, wenn man in Hannover eh schon zurückliegt und dann nicht vielleicht einfach nochmal jemanden bringen, der vielleicht nochmal neue Akzente setzen kann.
Christian, würdest du dir da auch wünschen von einem Trainer, dass er dann sagt, ich setze nochmal, also wenn du jetzt Fan wärst dieser Mannschaft vor allem, setz dann nochmal auf frische Kräfte, gerade auch mit Hinblick auf die Champions-League-Aufgaben, die ja dann noch anstehen?
Na, also positiv möchte ich mal erwähnen, dass er natürlich gestern dann auch gerade schon in der ersten Halbzeit da mit Christopher Rudek angesichts des krankheitsbedingten Ausfalls von Matthias Andersson da auch früh entsprechend im Tor zum Beispiel reagiert hat. Allerdings muss man natürlich auch die Frage stellen, warum denn Bogunovic, warum man ihn verpflichtet, wenn er dem Team nicht sofort weiterhilft. Also das ist, denke ich mal, schon eine Frage, die sich die SG gefallen lassen muss. Ansonsten, ja, im Champions League Spiel hat er offiziell selber das Trikot mit der Nummer 40 rübergestreift. Das wäre ja auch grundsätzlich eine Alternative fürs Wochenende nochmal gewesen, wenn er den anderen Rückraumspieler nicht vertraut. Also er hat ja gesagt, er hat ja getwittert, dass er gerne nochmal gespielt hätte, aber der Trainer hat ihn nicht gelassen. Also von daher wäre das vielleicht auch noch eine Option gewesen, die man hätte ziehen können, auf die man im Vorfeld aber auch scheinbar verzichtet hat. Also
Zumal da ja dann auch noch Kosten entstehen, ne, für einen neuen Spieler, wenn man den da nicht einsetzt. Kann man sich eventuell fragen, wie sinnvoll das dann ist, aber schauen wir mal, inwieweit dann der Spieler dann in den nächsten Wochen noch zum Einsatz kommt. Viele sprechen ja von den Verletzten im Moment, aber ich glaube ja, dass die Niederlagen auch ein wenig mit dem Formtief von Holger Glandorf in den letzten Wochen zusammenhängen. Ist der angeschlagen, oder wie erklärst du dir, sag ich mal, die, ja, man muss es so deutlich sagen, schwache Form, die er im Moment hat, also da müssen wir nicht drum herum reden, und da fehlt ja dann auch komplett ein bisschen die Entlastung im rechten Rückraum für Steffen Weinhold.
Zumal Steffen Weinhold ja auch auf der Rückraummitte zum Einsatz oder als Entlastung für Mogensen wirken könnte, gerade angesichts der Rechtshänderproblematik. Ansonsten war es ja so, dass im Glandorf zumindest laut heutiger Pressemitteilung Leistenprobleme hat. Das würde natürlich auch erklären, warum die Leistungen vielleicht in den letzten Wochen nicht so waren, wie man das kennt von ihm.
Ja, Rufen, kannst du da auch noch ein bisschen was zu sagen? Du bist ja da ein bisschen näher dran.
Ja, also ich weiß, dass mit den Leistungsproblemen, genau, das habt ihr schon angesprochen. Ich weiß, dass Holger wohl auch während der EM, als die Spieler, die nicht dabei waren, dann hier in Flensburg wieder das Training aufgenommen haben, dass er da wohl auch schon ja leicht angeschlagen war und dann dementsprechend wahrscheinlich auch nicht die Vorbereitung so machen konnte, wie man sich das vorgestellt hat. Und bei Holger ist es ja ohnehin so, seit dieser Geschichte, die er damals mit seiner schlimmen Fußverletzung, mit Operationen und so weiter hatte, dass er ja schon immer irgendwie seine Pausen benötigt, und die hat er auch bekommen, und gerade mit Steffen passt das, glaube ich, sehr gut, dass man da zwei im Grunde gleichwertige Leute hat, die sich da auch abwechseln können auf der Position. Aber ich sehe es genauso, also gerade jetzt zuletzt, so die letzten Spiele nach der EM, funktioniert Holger zumindest nicht so, wie man es vielleicht von ihm gewohnt ist oder was er auch an Potenzial drauf hat. Und da muss ja schon irgendwie was dahinter stecken, wobei der Verein da auch nicht bis auf jetzt dieses Statement zu den Leistungsproblemen sich nicht weiter offiziell zu äußern mag. Also das ist dann auch nur ein Rätselraten von meiner Seite, was da nun tatsächlich vielleicht dahinter stecken mag.
Wie siehst du denn die SG da in den nächsten Jahren im rechten Rückraum aufgestellt dann?
Also fest steht ja, dass Holger noch Vertrag hat. Steffen Weinhold geht nach Kiel und dafür hat man ja auch schon einen Ersatz geholt. Johan Jakobsen, ein Schwede, der aus Aalborg kommt. Den habe ich selber getroffen bei der EM, habe den da auch spielen sehen und auch Flensburg hat gegen Aalborg in der Champions League gespielt. Das ist, glaube ich, eine sehr gute Verpflichtung. Das ist ein Spieler, der ist Mitte 20, das heißt, der ist nicht mehr so ganz jung, der verfügt über gewisse Erfahrungen und vor allen Dingen körperlich kann der auch, denke ich, durchaus sofort mithalten in der Bundesliga. Sicherlich muss der sich ein bisschen ans Tempo und vielleicht noch mehr Härte als in der dänischen Liga gewöhnen, aber der ist Nationalspieler und der weiß, was ihn da erwartet. Also der wird sicherlich Steffen Weinhold nicht sofort 1:1 ersetzen können, aber da hat Flensburg eine gute Verpflichtung gemacht.
Kurze Personal ja auch noch. Olafur Gustafsson geht im Sommer nach Dänemark. Nachvollziehbar, richtige Entscheidung. Wirke so, als hätte der sich nie so richtig eingelebt in Flensburg.
Ja, genau. Olafur geht jetzt nach Aalborg. Das wurde heute bekannt gegeben. Und bei ihm ist es so, der kam seinerzeit, als im Rückraum viele Verletzte waren und hat der SG damals weiterhelfen können. Hat dann ja quasi um einen neuen Vertrag gespielt, hat da auch seine Chance genutzt und hat vor allem in der Abwehr eigentlich überzeugt in der letzten Saison in der Rückserie. Und in dieser Saison ist er nicht so wirklich in Gang gekommen. Lars Kaufmann hat sich verletzt, dann war er eigentlich so als Ersatz geplant und dann hat Flensburg den Drasko Nenadic geholt und der ist eigentlich innerhalb von wenigen Wochen an Gustafsson vorbeigezogen. Hat auch wirklich eine sehr, sehr gute Hinrunde gespielt, nur sich dann leider auch verletzt. Also jetzt hat man noch jemanden geholt für den Rückraum mit Bogunovic. Ich glaube schon, dass Gustafsson da die schlechtesten Karten hatte bei den verschiedenen Rückraumspielern, weil Flensburg natürlich auch hofft, dass ein Lars Kaufmann irgendwann wieder fit ist. Und der dann schon klar erste Wahl auf der Position ist. Dann also von daher der Weggang dann in dem Sinne schon nachvollziehbar.
Hoffen wir natürlich auch für die deutsche Nationalmannschaft, dass Lars Kaufmann da irgendwann mal wieder richtig bei 100% ist. Schauen wir mal ein paar Kilometer weiter in den Süden nach Kiel. Da gab es ein Remis in der Champions League zu Hause gegen Kielce. Ich selbst konnte das Spiel leider nicht sehen, aber Christian, ich weiß, dass du da besonders drauf geschaut hast als Polen-Fan. Wirkte Kielce denn unter Talant Duszebajew jetzt schon, ich sage nicht unbedingt verbessert, aber zumindest selbstbewusster, weil er ist ja schon ein Trainer, der gerne mit breiter Brust vorangeht und diese Einstellung auch von seinen Spielern erwartet?
Ja, also wenn man einen Punktgewinn erstmal in der Ostseehalle holt oder in der Sparkassenarena, wie sie ja jetzt heißt, dann zeigt das ja grundsätzlich schon, welches Potenzial in dieser Mannschaft grundsätzlich steckt. Kelce hat damit, glaube ich, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, hilft mir auf die Sprünge, aber das Hinspiel ja auch schon gegen Kiel gewonnen.
Das müsste ich jetzt mal kurz nachsehen. Ich meine aber, dass das so gewesen ist, ja. Und zwar, wie war es denn genau? 34-29. Also das war damals schon relativ souverän.
Und ja, also von daher weiß man, was die Mannschaft kann. Also vielleicht ist auch oder man ist entsprechend auch aufgrund der Erfahrungen beim letzten Champions League Final Four hat man keinen großartigen Respekt vor dem, oder kein Respekt ist das falsche Wort, aber man hat keine Angst davor, gegen den THW Kiel zu spielen. Und von daher würde ich das jetzt nicht so sagen, dass es zwangsweise jetzt an Talan Dusche-Bajew oder Bogdan Venta entsprechend liegt. Und vielleicht hat das einfach so, ja, war es dieser Effekt einfach, dass jetzt Klarheit herrscht, weil es war ja schon irgendwie entsprechend der Abschied von Venta war ja schon letzten Sommer irgendwie vorbereitet worden und vielleicht war es jetzt einfach mal so, dass Kielce sich da ein bisschen die Spieler wieder Klarheit haben, wer denn jetzt verantwortlich letztendlich ist. Und ja, aber sie haben sich ganz gut präsentiert und von daher zwischenzeitlich auch geführt. Nichtsdestotrotz hätte der THW natürlich durchaus den Sack zumachen müssen am Ende.
Die werden aber wahrscheinlich nur Gruppendritter werden, also Kielce. Ne? Kiel hat ja den Gruppensieg sicher und Kolding spielt am letzten Spieltag zu Hause. Daher gehe ich mal schwer davon aus, dass sie ihr Spiel gewinnen werden gegen Plock. Ist das der Gegner von denen, die nicht Gruppenerster oder Zweiter werden, gegen den man jetzt im Achtelfinale dann am wenigsten spielen möchte, wenn man auch mal auf die anderen Gruppen so schaut?
Ja, das wird mit Sicherheit so sein. Also zumindest Aalborg und Celje sind so die Gruppendritten momentan, wo man sagt, die wird man sich durchaus gerne haben, dass Saporischschja durchaus das Potenzial hat, mal in einem Spiel den Gegner zu ärgern. Das haben sie bei den Rhein-Neckar-Löwen ja schon gezeigt mit dem Unentschieden. Über zwei Spiele, glaube ich, reicht die Qualität nicht aus. In Mazedonien, also in Skopje zu spielen, ob jetzt Vardar oder Metalurg, ist auch nicht gerade das Wunschziel, denke ich mal. Alles andere, ja, wird man problemlos gerne hinnehmen.
Rufen, was ist denn das, was man sich als Flensburger mehr oder weniger wünscht in der Champions League? Möchte man auf der einen Seite dort so weit kommen wie möglich und dann eventuell in der Bundesliga die Champions League-Qualifikation wieder verpassen? Oder sagst du lieber Augenmerk auf die Bundesliga legen und gucken, dass man da auch nächstes Jahr wieder in der Champions League mit dabei ist?
Also beim jetzigen Stand der Dinge mit den Verletzten, Flensburg ist noch in allen drei Wettbewerben dabei, glaube ich, müsste man aus Flensburger Sicht tatsächlich vielleicht alles daran setzen, im Pokal jetzt erstmal das Final Four zu erreichen. Und dort hat man dann sicherlich auch Siegchancen. Bis dahin ist vielleicht der ein oder andere Spieler auch schon wieder fit. Und wenn ich es mir aussuchen sollte oder wenn ich es entscheiden sollte, würde ich dann alles daran setzen, die Champions League erneut zu erreichen, sprich in der Bundesliga so weit wie möglich nach oben zu klettern und dafür dann vielleicht in der Champions League, ohne den Flensburgern der SG da irgendwie zu nahe treten zu wollen, da sehe ich sie auch nicht, dass sie den Wettbewerb gewinnen können. Da sind andere Mannschaften stärker und breiter besetzt. Also würde ich mich auf Bundesliga und vor allem den Pokal konzentrieren, um vielleicht mal wieder so einen lang ersehnten nationalen Titel nach Flensburg zu holen.
Ist ja dann doch in dem Zusammenhang ein bisschen schade, dass der THW Kiel schon jetzt 5 Punkte weit weg ist und ein bisschen davon profitiert, dass die anderen Mannschaften immer mal irgendwo was liegen lassen. Das wäre ja sonst immens spannend. Wir wollen auch ein wenig schauen auf das, was sich am Tabellenende so getan hat, denn da hat Wetzlar ein ganz, ganz wichtiges Spiel beim BHC gewonnen, Christian. Wir hatten in der letzten Woche ja auch darüber gesprochen. Abwärtsspirale beim BHC geht irgendwie so ein bisschen weiter.
Ja, also zumal ja auch die Konkurrenz von unten so ein bisschen ins Funken kommt. Von daher wird mit Sicherheit die Partie, die man dann gegen Balingen demnächst hat, so ein richtiges Vier-Punkte-Spiel werden, das man gewinnen muss.
Was man auf jeden Fall gewinnen muss, denn sonst wären es nur noch 2 Punkte zu Balingen. Torverhältnis sieht allerdings im Vergleich zu den Balingern für den BHC relativ gut aus. Frisch auf Göppingen, die haben mit 11 Toren bei den Rhein-Neckar-Löwen verloren, sind aber auch aus meiner Sicht da insgesamt zu gut besetzt und haben auch einen relativ günstigen Spielplan jetzt noch in der Rückrunde. Das sollte eigentlich auch klappen. Ein Kandidat, der da immer so unten mit dabei ist, ist GWD Menden. Da gab es ja mal diese Geschichte, rufen müssen wir mal kurz noch ansprechen, in der Vergangenheit, letzter Spieltag, wenn mich nicht alles täuscht, GWD Menden spielt gegen den Abstieg und gewinnt dann in Flensburg. Und Flensburg hatte bis dahin noch kein einziges Heimspiel verloren. Ist das was, was man als Flensburger lieber aus dem Gedächtnis streicht, mit den ganzen Vermutungen, die da noch im Hinterkopf sind?
Ja, ich kann mich daran erinnern, aber also ja, ich glaube mal und würde mal behaupten, dass sämtliche Spieler, die damals auf der Platte standen, dass da niemand irgendwie böse Absicht oder irgendwelche, da wurde ja auch von Manipulationen gesprochen damals und ich glaube, ja, ist völlig fehl am Platz. Für Flensburg war damals die Saison auch gelaufen dann und ich glaube, es lag dann einfach an der fehlenden Motivation, an diesem letzten Spieltag nochmal zu sagen, okay, und jetzt raffen wir uns nochmal auf, um dieses Spiel auch zu gewinnen. Das war am Ende einer langen Saison und ich glaube, mehr steckte da einfach nicht dahinter.
Wenn man jetzt auch mal sieht und Flensburg vergleicht mit den finanziellen Möglichkeiten, man hat ja in den letzten Jahren immer wieder versucht, den Etat abzubauen und dann hört man von so einem Transfer wie Guillaume Joly, der nach Wetzlar geht. Ist man da erstmal geschockt?
Ja, geschockt vielleicht nicht, vielleicht eher ein bisschen neidisch. Also in Wetzlar, die haben ja nun so mit Balic, mit Ombrados und jetzt auch wieder mit Joly, da sind ja doch irgendwie ein paar Namen so in den letzten 12 bis 20 Monaten unterwegs gewesen, wo man vielleicht sagen kann, gut, da ist vielleicht doch irgendwie eine andere Wirtschaftskraft dahinter. Also geschockt, wie gesagt, würde ich nicht sagen, eher neidisch ist vielleicht so ein bisschen der passendere Ausdruck.
Christian, wie schätzt du das ein, diesen Transfer?
Ja gut, man wird mit Sicherheit auch sagen können, dass ein deutscher Nationalspieler wie Tobias Reichmann auch nicht der günstigste Spieler in der auf Rechtsaußen sein wird. Von daher muss man natürlich auch sagen, der geht ja jetzt dann auch Richtung Polen und da werden natürlich dann auch Geldmittel entsprechend frei. Also es ist ja nicht so, als ob die HSG Wetzlar auf einmal die Position rechtsaußen doppelt besetzt hat. Also und wenn man sich dann Flensburg anguckt, Lasse Swan wird mit Sicherheit einen gut dotierten Vertrag haben und Bogdan Radivojevic als Serbe, nicht EU-Ausländer, entsprechend auch nicht der preisgünstigste sein auf rechtsaußen. Also das muss man jetzt auch mal einfach so dann entsprechend ja, bemerken. Also das ich glaube, da braucht man in Flensburg nicht unbedingt neidisch sein. Also wenn man wollen würde, hätte man mit Sicherheit auch entsprechende Mittel gehabt, um einen Guillaume Joly als unumstrittene Nummer 1 da zu haben. Aber ich glaube nicht, dass die Flensburger das wollten.
Ist aber schon ein Transfer der Marke, kann sich sehen lassen, oder nicht? Also ein Weltmeister, Europameister, Olympiasieger hat jetzt auch zuletzt bei der Europameisterschaft als Nummer 2 der Franzosen auf Rechtsaußen ziemlich gutes Turnier gespielt. Sicherlich auch gut für die 7-Meter-Quote von Wetzlar. Der ist ja relativ sicher, was das angeht, wirft gerne mal auch über 90%. Also das ist schon ein Spieler, der der Mannschaft relativ gut zu Gesicht stehen wird.
Definitiv, definitiv. Es ist ja für Jolie jetzt auch so, dass es erst beim dritten Anlauf dann mit der HBL-Premiere letztendlich klappen wird. Also er stand eigentlich 2008 oder sowas, stand er schon bei Nordhorn eigentlich als Neuzugang fest, ehe dann da die Finanzprobleme kamen. Und dann sollte er ja schon vor 2 Jahren, war das glaube ich, sollte er nach Kiel wechseln, als die sich dann doch hinterher noch auf dem letzten Drücker aufgrund der Insolvenz von AG Kopenhagen für Niklas Ekberg entschieden haben. Von daher, ja, jetzt hat es aus seiner Sicht dann mal glücklicherweise geklappt mit dem Wechsel in die Bundesliga.
Es gibt noch weitere Personalien, und zwar die Rhein-Neckar-Löwen haben sich ausgeliehen, was ich relativ interessant finde, von Frisch auf Göppingen für die Spielzeit 2014-2015. Bastian Rutschmann, kannst du ein bisschen dazu was sagen?
Naja, ausgeliehen, das ist halt immer die Frage. Also offiziell geht das, glaube ich, gar nicht, dass man Spieler ausleihen kann in dem Alter, in dem sich Bastian Rutschmann jetzt befindet. Natürlich wird man irgendwie sich im Punkte Kostenübernahme oder sowas geeinigt haben. Die Entscheidung gegen Goran Stojanovic und für Rutschmann, der ja früher schon mal in Kronau gespielt hat, und dann den jungen Rocco Perebonio dahinter, zeigt aber auch, dass die Rhein-Neckar-Löwen natürlich schon gucken müssen, wie sie ihre Spielergehälter entsprechend positionieren. Und ja, damit ist Niklas Sandin erstmal unumstrittene Nummer 1 dann in der kommenden Saison.
Bevor wir jetzt kurz zum Frauenhandball abdriften, beziehungsweise darüber sprechen, abdriften wäre ja ein bisschen negativ formuliert, rufen, möchte ich mit dir noch kurz einen Ausblick wagen auf die nächsten Wochen, nicht nur was die SG Flensburg angeht, sondern auch was die anderen Top-Teams da oben an der Spitze angeht. 2 müssen in den sauren Apfel beißen und werden am Ende nicht in der Champions League dabei sein. Wen siehst du denn im Moment da am besten aufgestellt? Ich muss sagen, die Rhein-Neckar-Löwen machen mir einen sehr, sehr guten Eindruck derzeit, und bei allen anderen 3 würde ich sagen, ist komplett offen.
Ja, sehe ich eigentlich ein bisschen ähnlich. Ich habe die Löwen hier vor kurzem in Flensburg gesehen, als sie gewonnen haben, und muss sagen, dass die also eine super Abwehr hinstellen mit einem klasse Torwart dahinter, aber auch vorne einfach hier in Flensburg ein super Spiel gemacht haben. Andi Schmid überragend drauf, setzt seine Nebenleute gut ein. Also die sehe ich auch mit am stärksten da hinterm THW. Ja, der HSV Berlin und Flensburg. Es kommt, glaube ich, ein bisschen auch drauf an, wie weit es so im Europacup geht, Pokal für die verschiedenen Mannschaften. Hamburg hat sicherlich vom Kader her da das größte Potenzial, weil sie einfach auf viele Leute zurückgreifen können. Auch wenn ihm so ein Mann wie Lindberg für ein paar Wochen fehlt jetzt. Flensburg muss in der Liga noch auswärts in Berlin antreten, in Kiel antreten, plus die Verletzten. Also im Moment sehe ich Flensburg so ein bisschen als ein Team, was da ein bisschen hinten dran ist. Welches das zweite ist, schwer zu sagen.
Christian, würdest du da Ruben zustimmen, was das angeht?
Ja, also sofern ich es auch in Erinnerung habe, müssen die Flensburger noch nach Hamburg zusätzlich. Also von daher würde ich sagen, angesichts der aktuellen Personallage haben Flensburg und aus meiner Sicht dann auch die Füchse Berlin, die ja auch personell angeschlagen sind, mit die schlechtesten Karten. Die Rhein-Neckar-Löwen haben praktisch fast alle Top-Mannschaften jetzt zu Hause, haben gute Karten, obwohl sie auch personell natürlich immer auf eine erste 7 bauen und da verletzungstechnisch nicht allzu viel passieren sollte. Und Hamburg hat einfach den größten Etat und dementsprechend den größten Kader und muss den Anspruch haben, eine Top-3-Platzierung zu belegen. Ganz einfach.
Gut, das war eine klare Aussage. Wir wollen jetzt mal rüberschauen zum Frauenhandball. Da gab es am Wochenende auf jeden Fall sehr, sehr interessante Spiele. Kurzer Blick erstmal zunächst auf die Bundesliga. Da haben sich jetzt mit den Tussis aus Metzingen die letzten für das Meister-Playoff bzw. die Meisterrunde besser gesagt qualifiziert. Außerdem ja noch Oldenburg, Buxtehude und Leverkusen dabei und die beiden Top-Favoriten Leipzig und Thüringen. Wir wollen aber vor allem auf die Champions League schauen. Zunächst, bevor wir dann ein bisschen auf das Topspiel blicken, da gab es einen Sieg wieder mal vom Thüringer HC, haben jetzt 4 Punkte aus 3 Spielen. Ich denke, Das ist das, was man auch erwarten musste, wenn man denn Ambitionen hat, beim Final Four dabei zu sein. Gab es jetzt nach dem Heimsieg gegen Midtjylland auch nochmal einen Sieg gegen Sevehof, 30-25. Das kann sich bisher sehen lassen.
Ja, also der THC ist absolut im Plan, was das angeht. Die Ergebnisse jetzt auch, wenn man vom FC Midtjylland das Ganze sieht, scheinen ja auch zu bestätigen, dass Vardar Skopje jetzt auch keine Mannschaft ist, die komplett aus der Welt ist. Von daher, die Chancen für den THC sind gut. Man muss allerdings entweder das letzte Heimspiel gegen Skopje gewinnen oder dann entsprechend auch noch in Sevehof oder in Ikest bei Midtjylland entsprechend punkten. Also ich erinnere mich da an die Saison, man kann ja auch mit 8 Punkten theoretisch mal nur Dritter werden. Das ist auch alles, sind auch alles denkbare Szenarien. Also von daher, mit 6 Punkten könnte es schwierig werden.
Aber die Chancen stehen gut. Also ich muss sagen, ich hätte nie gedacht, dass man da so, ich will nicht sagen souverän, bislang in die Hauptrunde startet. Aber das sind Ergebnisse, da muss man schon Respekt zollen der Arbeit, die da gemacht wird in Erfurt.
Ja, definitiv. Wobei ich, du wirst dich an unsere Aufzeichnung in den letzten Wochen erinnern, immer gesagt habe, der Thüringer HC hat das Zeug auf die Final Vorteilnahme. Also der Kader gibt das her. Man muss sich gegen Midtjylland und Sevehof nicht verstecken. Und von daher, die Chancen waren da und bislang, ja, liegt man im Plan.
Es wäre übrigens der erste deutsche Verein, der es unter die letzten 4 schafft. Jetzt nicht, seit es das Final Four gibt, weil das gibt's ja erst in diesem Jahr zum ersten Mal, sondern seit es dieses Format der Champions League gibt. Also da würden wir uns als Handballfans in Deutschland sicherlich drüber freuen. Kurzen Blick noch in die andere Gruppe. Győr, die werden es wahrscheinlich ja relativ souverän packen, haben jetzt 2 Siege, einen Unentschieden auf dem Konto. Dahinter Buducnost, die haben am Wochenende nur unentschieden gespielt zu Hause gegen Larvik mit Clara Woltering. Aber ich denke, die werden wahrscheinlich dann noch im Rückspiel in Larvik gute Chancen haben, 2 weitere Punkte einzusacken und dann auch noch 2 Spiele, ja, eines zu Hause gegen Győr und dann das andere in Ljubljana, wo sie das Hinspiel mit 15 Toren gewonnen haben. Also zumindest auf dem Papier sollte eigentlich klar sein, wer es da zum Final Four schafft. Und jetzt wollen wir wieder den Schwenk zurück machen in die Bundesliga, denn da gibt es morgen den absoluten Knaller. Thüringer HC 37-1 Punkte gegen HC Leipzig 33-5 Punkte. Wenn der THC da gewinnt, Christian, ist die Sache durch?
Ja, ich gehe schon davon aus. Also man muss natürlich immer berücksichtigen, der THC hat auch jetzt schon einige Verletzte, Langzeitverletzte auch, wird personell, weil der 15. Februar ja seit diesem Wochenende vorbei ist, nicht mehr nachlegen können, es sei denn irgendeine Spielerin, die man noch reaktivieren kann. Und von daher darf personell natürlich da nichts Großartiges passieren, aber wenn man jetzt dieses Spiel gegen Leipzig zu Hause gewinnen sollte, dann ja, hat kein anderer Gegner mehr in der eigenen Hand, praktisch dem THC die Meisterkrone noch zu entreißen.
Du gehst, hört sich zumindest für mich so an, davon aus, dass der THC das Spiel gewinnen wird.
Ja, also vor heimischer Kulisse ist der THC natürlich Favorit, also alles andere wäre ja angesichts der aktuellen Tabellenlage und auch der Personalprobleme, die man ja auch in Leipzig durchaus mal hat, verwunderlich. Aber dass man den THC schlagen kann, das hat Bayer Leverkusen auch in der Salzerhalle schon gezeigt.
Eben, und die sind, glaube ich, da sind wir uns eigentlich einen Tacken schlechter besetzt, als dass der HC Leipzig ist. Gut, wir sind am Ende angekommen, schon wieder. Ich bedanke mich herzlich für eure Zeit. Wir sind natürlich gleich wieder zurück hier bei Kreisab auf Sportradio 360 und dann spreche ich mit Manuel Späth von Frisch auf Göppingen. Wir sind zurück hier bei Kreisab auf Sportradio 360 und haben mit unseren Ölmilliarden im Hintergrund mal wieder einen Interviewgast organisieren können. Ich muss aber dazu sagen, dass es wegen der SEPA-Umstellung leider ein paar Probleme bei der Überweisung gab. Dennoch freue ich mich sehr auf Manuel Späth von Frisch auf Göppingen. Hallo.
Hallo, grüß Gott.
Ja, es tut mir leid, aber wir kommen nicht drum rum, über euer Spiel von letzter Woche zu sprechen. Ihr habt bei den Rhein-Neckar-Löwen mit 31-42 verloren. 42 Gegentore, weil Manuel Späth nicht dabei war, oder was war genau los?
Ja gut, das wäre jetzt natürlich das Einfachste, wenn ich sagen würde, dass das allein daran lag, dass ich gefehlt habe, aber ja, das war mit Sicherheit nicht der Hauptgrund. Wie du schon sagst, 42 Tore, das ist natürlich deutlich zu viel. Wir haben irgendwie von Anfang an keinen richtigen Zugriff in der Abwehr bekommen auf die Gegenspieler, obwohl wir eigentlich gut eingestellt waren, wussten, was die Löwen spielen, und mit so einer Deckungsleistung kann man natürlich kein Spiel gewinnen, erst recht nicht bei den Löwen, die wirklich gut in Form sind und das jetzt zurzeit auch alle drei Tage zeigen.
Wie verrückt wird man da draußen, wenn man weiß, dass man selber nicht mitspielen kann?
Ja, ich sag mal so, das ist fast schlimmer, als wenn man selber bei so einer Niederlage auf dem Feld steht, wenn man nicht eingreifen kann. Und ja, gerade bei mir war das ja bisher eigentlich das erste Mal der Fall, dass ich bei Göppingen nicht aktiv auf dem Feld mitwirken konnte. Und ja, das war natürlich bei dem Spiel umso schlimmer.
Jetzt muss ich da natürlich ein kleines Detail erfragen. Ja, du hast ja so eine unglaubliche Serie hingelegt, bist im Prinzip nie verletzt. Ist jetzt die Serie offiziell gerissen und musst du wieder bei Null anfangen, oder wie sieht das genau aus? Denn du standest, glaube ich, auf dem Spielbericht.
Ja, wie das jetzt offiziell da gehandhabt wird, das ist eigentlich nicht so wichtig. Ich weiß, es müssen andere entscheiden. Ich stand auf dem Spielbericht, wäre zur Not vielleicht auch einsatzfähig gewesen, aber ja, bin letzten Endes nicht zum Einsatz gekommen. Und ja, das ist auch jetzt nicht ganz so wichtig. Viel wichtiger ist, dass wir jetzt in nächster Zeit mit Göppingen wieder Punkte holen, weil die haben wir dringend nötig.
Was machst du denn irgendwie anders als andere, dass so eine Verletzungsmisere an dir irgendwie vorbeizugehen scheint? Denn also nur mit Glück kann man das ja nicht erklären, gerade als Kreisläufer, wo du ja immer mittendrin bist im Getümmel.
Ja, das ist eine ganz gute Frage, die ich auch öfters gefragt werde. Und ja, so richtig erklären kann ich es mir auch nicht. Also wenn man jetzt wirklich 8 Jahre am Stück da praktisch kein Spiel verpasst hat und dazu kommen ja auch noch zahlreiche Europapokale und Pokalspiele. Ja, das frage ich mich manchmal wirklich selber, wie das eigentlich möglich ist. Gut, natürlich zum einen, ja, wie du schon gesagt hast, Glück gehört mit Sicherheit dazu. Aber ich denke, ich achte schon im Training auch sehr auf meinen Körper. Also klar, neben dem Krafttraining, was vermutlich jeder in der Liga macht, mache ich noch sehr viel Verletzungsprophylaxe, da auch gerade mit unserem Athletikcoach. Natürlich die Ernährung spielt wahrscheinlich auch ein Stück weit mit rein. Und ja, alles zusammen irgendwie hat jetzt dazu geführt, dass ich eben seit über 8 Jahren so gut wie verletzungsfrei blieb.
Also kein Fastfood bei Manuel spielt.
Natürlich, das kommt hin und wieder auch dazu. Also das wäre jetzt vermessen, wenn ich sagen würde, bei mir gibt's kein Fastfood, aber ja, gehört dazu und muss mit Sicherheit auch ab und zu mal wieder sein, ja.
Wie sieht es denn mit deiner Rippenverletzung genau aus? Wann kannst du wieder richtig 100% Vollgas geben? Denn ich habe zumindest gelesen, dass du schon sehr bald wieder dabei sein wirst.
Ja, also ich hatte da, sag ich mal, Glück im Unglück. Die Rippe ist nicht ganz durch, sondern nur angebrochen. Und ja, ich trainiere seit ein paar Tagen auch schon mit der Mannschaft, allerdings noch ohne Körperkontakt, und ja, hoffe, dass ich jetzt im Laufe der nächsten Woche langsam wieder einsteigen kann und dann am Samstag gegen Lemgo hier zu Hause bei uns in Göppingen wieder voll einsatzfähig bin.
Wenn man jetzt mal auf eure Ergebnisse schaut in den letzten Wochen, kann man ja eigentlich schon sagen, dass das ein bisschen Ausrutscher nach unten gewesen ist. Ne? Ihr habt gegen Berlin knapp verloren, ihr habt gegen Flensburg einen Punkt geholt, ihr seid beide Male auch unter 30 Gegentoren geblieben. Ist das also dann ein Ausrutscher nach unten?
Ja, also wenn man die ganze Saison eigentlich betrachtet, dann waren die meisten Spiele eigentlich allesamt ziemlich knapp. Also wir haben als eine der wenigen Mannschaften da in der unteren Tabellenhälfte bis vor den 2 Spielen jetzt gegen Berlin und die Löwen noch ein positives Torverhältnis gehabt. Das ist eigentlich schon ziemlich erstaunlich, weil doch einige Niederlagen sehr knapp ausgefallen sind. Deswegen kann man jetzt schon sagen, dass die Höhe der Niederlage war jetzt doch etwas überraschend, aber in meinen Augen, vielleicht hat so eine Niederlage mal gut, wäre jetzt ein bisschen übertrieben zu sagen, aber vielleicht gab es durch die Niederlage jetzt nochmal einen Ruck durch die Mannschaft und ja, hat man jetzt einfach gesehen, dass man in den nächsten Spielen nochmal deutlich mehr Gas geben müssen, um da eben auch ja mit Blick auf die Plätze hinter uns so schnell wie möglich eben die nötigen Punkte zu holen, dass wir da nicht noch richtig in den Abstiegskampf eingreifen müssen, ja.
Wie viel spielt denn da aus deiner Sicht der Faktor mit rein, ob man zu Hause oder auswärts spielt? Es gibt ja auch Spieler, die besonders gerne auswärts spielen, weil sie das irgendwie noch mehr motiviert. Wenn die ganze Halle gegen sie ist, dann stachelt die das noch mehr an. Denkst du, dass das da auch einen Einfluss hat, so eine hohe Niederlage auswärts und den guten Leistungen, die er zu Hause bringt?
Ja, ich würde es jetzt nicht zu oder nicht überbewerten, ob man jetzt zu Hause oder auswärts spielt. In meinen Augen spielt es nicht so eine Riesenrolle. Klar, mit den Zuschauern im Rücken tut man sich vielleicht beim einen oder anderen Spiel etwas leichter, aber ja, dieses Jahr sind wir leider auch auf eigenem Publikum nicht so stark, wie wir sein wollen und wie wir sein können. Und ja, denke, gerade zu Hause haben uns unsere Zuschauer in den letzten Monaten nicht so sehr verwöhnt. Deswegen wird es jetzt auch dringend Zeit, dass wir da gerade in den nächsten Heimspielen wieder endlich mal Siege einfahren.
Kommt vielleicht da auch her, dass ihr ja 2011 und 2012 noch einen Europapokal gewonnen habt, ne? Dann sind die Erwartungen vielleicht auch ein wenig höher und möchte da mal zu sprechen kommen auf die Verpflichtung von Mimi Kraus. Ist das vielleicht ein Transfer, der ein bisschen verdeckt hat, dass ihr auch Leistungsträger ja abgegeben habt und nicht nur jetzt mit Mimi einen sehr starken Spieler dazu bekommen hat, dass vielleicht Leute auch im Umfeld, nicht ihr selber als Mannschaft, aber denkt, oh, jetzt läuft's ja eh so weit, da ist ein sehr guter Spieler mit zurückgekommen, oder wie schätzt du das ein?
Ja, wir haben natürlich gerade mit Pavel Rorak und Michael Haas da zwei sehr wichtige Spieler auch verloren, die jahrelang bei uns zu den Leistungsträgern gehört haben. Und ja, solche zwei Leute, die ersetzt man mal nicht von heute auf morgen. Also klar, man mit dem Mimi, der gerade im Champions League Finale auch gezeigt hat, was er leisten kann, haben wir einen sehr starken Spieler hinzugekommen. Aber natürlich haben uns da auch zwei Spieler verlassen, die auch ihren Mann in der Abwehr gestanden haben. Und ja, das ist bekanntlich nicht gerade die Stärke von Mimi. Aber ja, das müssen wir kompensieren und haben da auch noch andere Leute dazu bekommen. Und hat jetzt leider länger gedauert als gedacht, bis wir uns da finden. Und ich hoffe, dass wir jetzt in den restlichen Spielen uns noch steigern werden und ja, bessere Leistungen zeigen als zuletzt.
Wie nimmt man denn einen Trainerwechsel mitten in der Saison wahr? Ist ja jetzt bei dir noch nicht so oft vorgekommen, ne?
Ja, das ist richtig. Also seitdem ich in der Bundesliga spiele, habe ich einzig und allein unter dem Pep gespielt. Und somit war das jetzt für mich auch sozusagen Neuland unter einem neuen Trainer. Oder neu ist er nicht ganz. Einige von uns haben schon mit ihm zusammengespielt. Und dadurch, dass er auch Trainer bei den Frauen war, kannten wir ihn ja ganz gut. Aber trotzdem war das natürlich für uns ein Stück weit eine ungewohnte Situation und was Neues. Und die ersten Spiele nach dem Trainerwechsel haben wir zum Glück dann gleich recht erfolgreich gespielt und es hat vielleicht den Übergang etwas erleichtert. Und jetzt müssen wir da so gut es geht eben dran weiterarbeiten. Und in der nächsten Saison kommt ja dann mit Magnus Andersson sowieso ein neuer Trainer, das ja schon von vornherein feststand, und dann müssen wir uns dann nochmal neu eingewöhnen und ich hoffe, dass dann erstmal in nächster Zeit Ruhe einkehrt wieder bei uns, ja.
Wie groß sind denn die Unterschiede bei den Trainingsinhalten? Gibt es da Unterschiede überhaupt?
Ja, es gibt natürlich Unterschiede. Also klar, ich denke da, jeder Trainer hat ein bisschen sein eigenes Ding und seinen eigenen Kopf und seine Vorstellung, wie das Training auszusehen hat. Und man kann jetzt natürlich von heute auf morgen auch nicht alles umstellen. Also das macht der Alex Gnesewitz schon ganz gut, dass er da hin und wieder neue Dinge mit einbringt oder Sachen auch ändert. Aber ich denke, während der Saison ist es auch wichtig, dass man da gewohnte Abläufe nicht zu sehr durcheinander bringt und da ein bisschen auch Rücksicht nimmt, ja.
Ich spreche nach wie vor mit Manuel Späth von Frisch auf Gömpingen und wir wollen mal ein wenig sprechen über die Dinge abseits des Handballfeldes. Zeichnen dieses Gespräch ja am Sonntagabend auf, denn gestern am Montag stand eine Klausur an bei dir. Wie nervös ist denn der Handballprofi Manuel Späth vor so einer Klausur?
Ja, wie nervös. Natürlich ist man ein Stück weit gespannt auf die Klausur. Was kommt dran, was weiß ich, was nicht. Aber ich bin jetzt auch schon eine Weile Student, von dem her hält sich die Nervosität hier in Grenzen und ja, ich denke, ich bin ganz gut vorbereitet, von dem her kann die Klausur kommen, ja.
Vielleicht gibt es ja auch den einen oder anderen Spickzettel, wer weiß. Wollen wir jetzt hier nicht öffentlich machen, ne? Du studierst jedenfalls internationales Management als Fernstudium in Ansbach. Ist das was, was dich immer schon interessiert hat? Was waren denn deine Gründe zu sagen, ich mache da noch was neben dem Handball?
Ja, ich habe eigentlich schon von Anfang an studiert, zuerst hier in Stuttgart-Hohenheim Wirtschaftswissenschaften. Das ging dann aus zeitlichen Gründen neben dem Handball nicht mehr. Habe mich dann ja bewusst für das Studium in Ansbach entschieden. Zum einen ist man da bei internationalem Management eben recht breit aufgestellt, hat da viele Möglichkeiten eben nach dem Handball, ja, sag ich jetzt mal, irgendwo unterzukommen. Auf der anderen Seite ist das Studium ja speziell für Sportler ausgelegt und das ist eigentlich ja in unserem Rahmen perfekt, weil man einfach neben dem Handball noch dann dieses Studium unterbringen kann und zudem auch mit anderen Sportlern eben zusammen studiert und ja, das macht den Reiz eben aus des Studiums.
Willst du dann also nach dem Handball irgendwie komplett in eine ganz andere Richtung gehen, mit Sport gar nichts mehr machen?
Ja, nee, das würde ich jetzt nicht unbedingt sagen. Also es ist mit Sicherheit auch reizvoll, nach der Karriere noch irgendwo im Sport zu bleiben. Aber eben durch das Studium hätte man theoretisch die Möglichkeit, auch eine andere Branche einzuschlagen. Und somit lasse ich mir das noch ein Stück weit offen, wie es nach der Karriere aussehen soll.
Am Samstag sind ja unsere Goldrodler im aktuellen Sportstudio zu Gast gewesen. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, aber die haben sich ja als leidenschaftliche Golfer geoutet. Mir ist jetzt zugetragen worden, aus zumindest halbwegs verlässlicher Quelle, dass das bei dir ähnlich aussieht. Wie viel Tiger Woods steckt denn in Manuel Späth?
Ja, allzu viel Tiger Woods ist es zugegebenermaßen noch nicht, aber ich arbeite daran, dass es besser wird. Und ja, meine Wohnung liegt hier 50 Meter entfernt vom Golfplatz. Dementsprechend, ja, als ich hergezogen bin, musste ich quasi mit dem Golfen anfangen und ja, bin seit 2 Jahren dabei. Wenn es die Zeit mal zulässt, spiele ich sehr gerne. Und ja, also vom Handicap her, bei 54 startet man ja. Ich habe mich jetzt bei einem Turnier auf 34 runtergespielt, also das war ein ganz guter Start. Und ja, werde jetzt im Frühjahr versuchen, daran anknüpfen zu können.
Zum Golfen gezwungen sozusagen. Ja, wie oft hast du denn dazu überhaupt die Möglichkeit dann?
Ja, parallel zum Training und Studium hält sich die Zeit natürlich in Grenzen, weil es doch auch sehr zeitintensiv ist, das Golfen. Und ja, das kann man jetzt nicht irgendwie an einer Woche festlegen, sondern das ist relativ unterschiedlich. Oftmals ist dann eben auch die Urlaubszeit dafür da, um hin und wieder mal auf den Golfplatz zu gehen.
Du kommst ja, wenn ich mich nicht irre, aus einer Faschingsgegend. Ne? Bist du denn selber auch so einer, der sich damit identifizieren kann, oder ist das so gar nichts für dich? Da muss ich ja jetzt mal hier drauf zu sprechen kommen. Wir befinden uns ja in den Viktor Schilagi Außenstudios hier zwischen Köln und Düsseldorf, mehr oder weniger, wo jetzt der Karneval ansteht. Ist das auch was, wo du dich für begeistern kannst, oder so gar nicht?
Doch, ich muss zugeben, dass der Fasching, dass ich da sehr gern auch mal zu Gast bin. Und ja, wenn man aus der Nähe von Neuhausen kommt hier bei uns, oder ich habe ja später auch noch in Neuhausen gespielt, da ist das natürlich ein ganz großes Thema. Und ja, da hält man es praktisch gar nicht aus, wenn man den Fasching nicht mag. Und dementsprechend werde ich da auch dieses Jahr versuchen, vorbeizuschauen. Ich habe schon geschaut auf den Spielplan, wir spielen da an dem Faschingswochenende samstags in Emstetten, und ich hoffe, dass ich dann zum großen Umzug sonntags in Neuhausen sein kann, ja, genau.
Und dann natürlich wieder fit zum Training am Montag, ne? Wollen wir da mal hoffen. Ich möchte jetzt den Bogen wieder ein bisschen spannen zum Sportlichen. Mir fällt allerdings wirklich keine gute Überleitung ein, weil der Gerhard Delling-Modus irgendwie kaputt ist. Wir müssen aber noch über den weiteren Saisonverlauf sprechen. Wie sicher bist du dir denn, dass ihr aus der Abstiegszone schon relativ bald raus seid?
Ja, ich bin mir da sehr sicher, weil wir im Verlauf der Saison einfach schon auch gute Leistungen gezeigt haben, bei denen wir leider nicht mit Punkten belohnt worden sind. Man darf natürlich sich nie zu sicher sein und sollte die Mannschaften hinter sich auch, sollte man auch im Auge haben, zumal die jetzt in den vergangenen Wochen auch reichlich gepunktet haben. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass wir jetzt schon im nächsten Heimspiel gegen Lembo die nächsten Punkte einfahren, und dann denke ich, brauchen wir uns da nicht zu sehr drum kümmern, was hinter uns passiert, sondern können uns auf uns selber konzentrieren.
Ihr habt zumindest ja ein paar Brocken schon gehabt, ne? Jetzt mit den Rhein-Neckar-Löwen davor gegen die Füchse und gegen Flensburg. Das heißt, viele große Teams kommen da nicht mehr, zumindest der Spielplan sieht ja da ganz gut aus für euch. Final Four im DHB-Pokal ist doch aber bestimmt auch noch ein Ziel. Ihr spielt in Melsungen. Wie schwer schätzt du denn diese Hürde ein?
Ja klar, also Final Four ist noch ein Riesenziel von uns diese Saison, sind noch einen Schritt davon entfernt. Das wäre natürlich auch für die Fans ein Stück weit eine Versöhnung für die Saisonleistung bisher und für uns selber natürlich auch eine Riesensache. Und ja, einmal war ich bisher dort. Das ist ein super Event und jeder Handballer in Deutschland träumt davon, dabei zu sein. Von dem her wollen wir das unbedingt schaffen. Haben jetzt natürlich mit dem Auswärtsspiel in Melsungen eine schwere Aufgabe, hätten natürlich lieber zu Hause gespielt, aber das können wir jetzt nicht ändern. Und die Melsunger spielen bislang eine sehr, sehr gute Saison. Wir haben in der Hinrunde dort auch verloren, und von dem her haben wir natürlich noch eine Revanche mit ihnen offen. Und ja, wir werden alles dran setzen, dass wir da dann eben in dieses Final Four einziehen. Und ich glaube, das wird eine sehr spannende Begegnung.
Gut, dann wünschen wir dafür natürlich viel Glück und auch für die kommenden Wochen und dass du auch dann bald wieder bei 100% bist körperlich und vielleicht nochmal so eine ewige Serie von vielen Spielen am Stück starten kannst. Wir sind am Ende angekommen. Danke auch allen Zuhörern und bis nächste Woche hier bei Kreisab auf Sportradio 360.